Herzlich willkommen zum mittlerweile zweiten Jahresrückblicks-Podcast hier in Music Part 2, um es mal in Last of Us Form zu sagen. Ich bin der Maurice und ich wünsche euch allen ein frohes Fest. Wie auch letztes Jahr geht es heute darum, anstatt einen kompletten Podcast zu einem Kernthema zu haben, einfach mal ein bisschen sich zurückzulehnen, zu warten, bis man vielleicht gerade zur Familie fährt oder auf seine Freundin wartet und sich schon auf das Festessen freut. Und dieser Podcast soll praktisch ein bisschen die Zeit überwinden. Anders als letztes Jahr habe ich diesmal ein bisschen weniger Musik in dieser Folge drinne. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich dieses Jahr sehr viele Serien gespielt habe und ich euch nicht mit mehreren Stücken aus verschiedenen Serienteilen nerven wollte. Ich wollte hauptsächlich immer dann ein Stück finden, was in meinen Augen die Serie am besten repräsentiert. Und entsprechend kommen wir diesmal nur auf 12 Titel statt. Ich meine, 20 oder 21 wären es letztes Jahr gewesen. Wer weiß, wie es nächstes Jahr ausschaut. Aber wir haben den Einstieg gewagt mit Firewatch. Das war ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich bin ja normalerweise nicht so der große Indie-Fan, sag ich mal. Aber Firewatch hat mich direkt mit seiner Atmosphäre gepackt gehabt, als ich das, ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal auf der E3 gesehen hatte. Und ja, ich musste es sofort zocken, als es auf der PS4 erschienen ist. Das war das Theme Camp Approach, was man relativ früh im Spiel zu hören bekommt. Und ich finde, dass es wundervoll die Stimmung des Spiels wiedergibt. Es ist sehr atmosphärisch, aber auch ruhig. Es vermittelt diese Stimmung vom Alleinsein im Wald. Man ist ja Henry. Man versucht vor der Realität zu fliehen. Und so verstrickt sich dann langsam eine sehr interessante Story, die für mich persönlich nicht so doll geendet hat, aber ich glaube, das war Sinn und Zweck und wie jeder da selbst rausgeht, ist jedem entsprechend auch selbst überlassen. Trotz allem habe ich das Stück als erstes gewählt für diese Folge, weil es immer, wenn ich an dieses Jahr denke, was ist das erste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, stimmt zwar nicht, aber es ist das erste Spiel, was mir in den Kopf kommt, Firewatch, aus irgendeinem Grund. Also es hat trotz der Tatsache, dass das Ende mir nicht wirklich zugesagt hat, einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen. Und als ich ein bisschen mal durch meine Trophäen gegangen bin, habe ich gesehen, dass ein scheinbar größeres Update erfolgt ist, wo es neue Trophäen zugab. Und das ist ehrlich gesagt ein Grund für mich, zusammen mit der tollen Musik, der Stimmung und der Geschichte zwischen den beiden Charakteren Henry und Delilah einfach nochmal in Firewatch einzutauchen. Das nächste Stück, das ihr zu hören bekommt, stammt aus The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ich habe diesmal die Songs ein bisschen besser sortiert. Wir betreten jetzt praktisch den Remastered-Block, der aus 2 Stücken besteht. Ich habe das Stück gewählt, das ihr gleich zu hören bekommt, das den schicken Namen trägt, Orchestra Piece Teaser Music 1. Es ist auf der CD bei der Special Edition beilag. Und ich habe das Stück gewählt, weil es damals, wie der Titel schon sagt, dem ersten Trailer unterlegt war. Und zu der Zeit war YouTube noch nicht das, was es heute ist. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe den Trailer das erste Mal gesehen, weil er auf einer Computerbild-Spiele-CD beilag. Ich weiß nicht, wie das heute ausschaut, aber damals war das so, man hat neben der Vollversion und ein paar Crap-Spielen auch Trailer bekommen. Ich habe so zum Beispiel den GTA San Andreas, die GTA San Andreas Trailer darüber auf dem PC rauf und runter schauen können und eben auch den Twilight Princess Trailer. Und als das Spiel dann rauskam, hat's mich ehrlich gesagt nicht so geflasht. Ich hab's aber in die Liste aufgenommen, weil die HD-Version, wie wir im Podcast herauskristallisiert haben, mich bekehrt hat. Twilight Princess ist immer noch nicht mein Lieblings-Zelda, aber es ist definitiv in meiner Gunst gestiegen, weil diese HD-Überarbeitung so vieles richtig macht und den Flow des Spiels verbessert, dass man zügiger durch das Geschehen kommt und so besser die Geschichte erleben kann. Dinge wie der zusätzliche Dungeon habe ich bis heute nicht gespielt. Ich habe auch letztlich nicht auf 100% gespielt, wie ich das ursprünglich mal angedacht hatte, aber was das Spiel erreicht hat mit dieser Neuauflage, ist wirklich beachtlich. Lasst euch nicht von den Videos auf YouTube trüben. Das Spiel sieht auf dem Fernseher sehr viel besser aus. Also es ist definitiv ein großer Sprung der Technik. Und mir hat das wirklich zugesagt. Es hat immer noch seine Macken. Man hat aus irgendeinem Grund die Pferdesteuerung von Epona total versemmelt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Und einige Texturen blenden nicht so doll über. Vor allem im Startdorf gibt es gepflasterte Wege. Und wie das dann plötzlich abschneidet, die Textur zum Gras, das sieht sehr amateurhaft aus. Das könnte ich auf Photoshop besser. Aber das sind wirklich nur kleine Mängel. Ansonsten ist das wirklich eine Empfehlung wert. Und ich habe wirklich lange überlegt, welches Stück ich hier nehmen soll. Weil der Twilight Princess Soundtrack mir durch die CD, die wie gesagt der Special Edition beilag, nochmal genau wie das Spiel näher gebracht wurde. Ich habe mich letzten Endes für das Stück entschieden, weil ich mit diesem Trailer einfach diese Nostalgie verspüre und wo wir ihn gleich hören werden. Da schon beim Gedanken daran habe ich sofort wieder alle Trailer-Momente im Kopf, die dann teilweise auch gar nicht im Spiel erschienen sind. Das ist praktisch der Vorbote der Filmtrailer heutzutage. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Stück aus Twilight Princess HD. Thank you. Das war Discovery of Gravitation aus Gravity Rush Remastered. Und ich nutze jede Gelegenheit, die ich bekommen kann, um Gravity Rush ein bisschen unter die Leute zu bringen. Gerade jetzt, wo Anfang nächsten Jahres Teil 2 vor der Tür steht. Ich glaube, am 26. Dezember der Übergangsanime kostenlos auf YouTube veröffentlicht wird, der die Geschichte aus Teil 1 und Teil 2 verbindet, was ein toller Service ist. Und dieses Jahr ist die Remastered-Version für PlayStation 4 erschienen, des ersten Teils, der ist ja ursprünglich auf PlayStation Vita erschienen. Und das Spiel hat mich auf der PS4 so gepackt, dass ich das erste Mal zumindest auf einer Sony-Konsole mich dran gesetzt habe, um alle Achievements zu holen. Ich habe die Platin-Trophäe gerne mir geholt und ich war überrascht, wie schnell das ging. Es hat nur, ich glaube, 12 Stunden etwa gedauert, bis ich die Platin mein eigen nennen konnte, inklusive aller Achievements, die man für die DLC-Packs bekommt, die der Remastered-Fassung natürlich beiliegen. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Es hat immer noch eine unglaubliche Atmosphäre und auf der PS4 erstrahlt das richtig in seinem ganzen Glanz, den man auf der Vita bedingt abstreichen musste bei Dingen wie halt natürlich der Auflösung und aber auch der Steuerung. Cat, die Protagonistin aus dem Spiel, hat die Fähigkeit, wie der Titel schon sagt, die Gravitation zu manipulieren. Sie kann einen Gravitationsschwerpunkt setzen und fällt dann praktisch elegant in bester Toy Story Manier diesem Punkt entgegen. Und man kann das nutzen, um auf den Boden zu schlittern. Und auf der PS Vita musste man das über den Gyrosensor machen. Glücklicherweise kann man den ausschalten in der PS4-Fassung und ganz normal über Controller steuern. Ich habe das Theme gewählt, weil es das schönste Stück des Soundtracks ist, meiner Meinung nach. Ich habe den Soundtrack tatsächlich hier auf CD mir aus Japan damals importiert. Und Was ich damals im Podcast schon gesagt hatte, ich glaube, es ist ein Akkordeon, was man in dem Stück hört. Das ist ein Instrument, was man sonst nie in einem Videospiel-Soundtrack hört. Und das gibt dem Stück so eine einzigartige Atmosphäre, die wirklich zu dem Spiel passt. Weil wenn man es das erste Mal spielt, und ich glaube, das können alle bezeugen, die es versucht haben, Gravity Rush ist in seiner Art, wie es sich präsentiert, wirklich einzigartig. Und die Demo ist, wenn ihr diesen Podcast hört, vor 2 Tagen rausgekommen für den zweiten Teil. Es ist ein optischer Traum. Und ich kann's wirklich nicht abwarten, wieder in die Welt von Gravity Rush einzutauchen und neue Abenteuer mit Cat zu erleben. Und das soll es gewesen sein. Wer es noch nicht probiert hat, versucht's auf jeden Fall. Ich glaube, die Remastered-Fassung kostet nur 20, 25 Euro neu. Und damit macht man wirklich nichts verkehrt, wenn man auf einzigartige Spielerfahrungen steht. Kommen wir zum zweitlängsten Stück der heutigen Folge. Dank Thomas bin ich ja dieses Jahr in eine Xbox One gekommen. Auch an dieser Stelle nochmal danke, Thomas. Und einer der Titel, weshalb ich diese Konsole immer im Hinterkopf hatte, war Rise, Son of Rome. Entsprechend war das auch der erste Titel, den ich mir dann zugelegt hatte. Und das Stück, was wir gleich zu hören bekommen, heißt passenderweise auch Rise, Son of Rome. Das ist das Stück, was im Menü spielt. Aber deswegen habe ich es nicht gewählt, weil es geht fast 5 Minuten und so lange treibt man sich normalerweise nicht im Hauptmenü rum, dass man die volle Bandbreite dieses Stücks erleben kann. Denn anders als Stücke, die wir später in der Folge hören werden, ist das kein Loop, sondern wirklich ein Stück, was sich konstant aufbaut, in der Mitte seinen Höhepunkt findet und dann langsam abflacht und ruhiger wird. Dieses Stück bekommt man im Spiel zu hören, wenn man etwa die Zweidrittelmarke erreicht hat, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid ein römischer Soldat auf der britischen Insel und dort wüten die Barbaren gerade. Ihr versucht, die römischen Siedler dort zu evakuieren und die fahren gerade mit einem Schiff unter einer Brücke durch. Ihr seid der letzte römische Soldat, der an Land geblieben ist und versucht jetzt diese Barbarenmasse aufzuhalten, damit niemand von denen die Schiffe in Flammen setzen kann und zum Sinken bringen kann. Und das Stück hat mir gezeigt, wow, Rise ist nicht nur ein Spiel, worauf ich mich auf technischer und spielerischer Ebene zu freuen hatte, sondern auch auf musikalischer. Und das war tatsächlich der Punkt, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte, dass Rise, eine Crytek-Produktion, einen Soundtrack hat, der mich so begeistert. Ich wusste, dass es spielerisch jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel aller Zeiten ist. Es ist ein sehr, sehr simpler Button-Masher, der, wenn man einmal raus hat, wie die Kommandos funktionieren, relativ eintönig wird, aber dadurch, dass das Spiel nur 6-7 Stunden geht, kann man das, wenn man es am Stück durchspielt, so wie ich das gemacht habe, durchaus verzeihen. Aber neben der Optik, die auch heute noch sensationell ist, hat mich der Soundtrack wirklich am meisten überrascht. Das sind 3 Komponisten, meine ich, die, von denen ich noch nie gehört habe, aber was die mit dem Soundtrack bringen, ist wirklich großartig. Es gibt auf YouTube einige Playlists und Videos, wo der komplette Soundtrack drauf ist. Kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr, wenn euch das Stück gefällt, da auch mal einen Blick drauf werft. Es ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll, was die 3 Komponisten dort abgeliefert haben. Ich hab's euch vorher schon gesagt, ich habe dieses Jahr einige Reihen durchgespielt. Darunter fällt in diesem Fall auch die Zero Escape Reihe. Ich habe alle drei Spiele dieser Reihe, wo der dritte Teil dieses Jahr erschienen ist, nacheinander durchgespielt, allerdings nicht direkt hintereinander. Ich hatte dazwischen nochmal so ein, zwei Monate ein bisschen Ruhe, weil das als Visual Novels sehr anstrengende Titel sind, wenn man sie direkt hintereinander spielt. Und der zweite Teil, Virtue's Last Reward, geht, ich glaube, 32 Stunden habe ich gebraucht. Davon brauche ich nicht direkt drei Titel am Stück. Jedoch haben wir gerade Extreme Extrication gehört, was aus dem ersten Teil stammt. Nein, nein, nein. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Davon habt ihr vielleicht sogar schon gehört. Es ist relativ gefeiert, sage ich mal, online. Im Sinne von, dass es ein sehr, sehr interessanter Nischentitel für den Nintendo DS ist, der leider nie bei uns erschienen ist. Man kann glücklicherweise, weil der DS ja noch region-free ist, auf die US-Fassung zugreifen. Das habe ich dann gemacht, entsprechend anfangen, beziehungsweise ich habe das Spiel mir zu Weihnachten letztes Jahr besorgt. Also der Kreis schließt sich gerade. Und aber erst Anfang des Jahres das Spiel dann durchgespielt. Und in den ersten Teil, auch wenn ich ein paar Probleme mit dem Titel hatte, wirklich verliebt. Das Stück, was wir gehört haben, vom Titel her sagt das eigentlich schon einiges, wenn man weiß, was Extrication bedeutet. Und ich musste das tatsächlich auch erst googeln. Ich kenne leider nicht alle englische Wörter. Man mag mir verzeihen in der Hinsicht. Aber man muss sich vorstellen, dass man in der Zero Escape Reihe, der Titel sagt es ja schon, fliehen muss. Wovor muss man fliehen? Das ist ein Mysterium, wo jeder Teil der Reihe, jeder Teil der Trilogie seine eigenen Beweggründe hat. Und die will ich euch natürlich nicht vorwegnehmen. Vor allem, weil Nein, 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 also der erste Teil, auch in einer Neuauflage, sage ich mal, jetzt demnächst für PlayStation Vita und PlayStation 4 erscheint. Das heißt, wenn ihr Interesse an dem Titel habt, könnt ihr dann demnächst auch auf anderen Plattformen zugreifen, die dann glücklicherweise auch auf den europäischen Markt kommen. Insgesamt hat mir die Reihe dann nicht so doll gefallen. Ich finde, der erste Teil ist der beste, weshalb ich mich auch entsprechend auf die Neuauflage des ersten Teils freue. Aber dieses Stück, was auch eines der ersten Stücke ist, die man im dritten Teil hört, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Was den ersten Teil so besonders macht, sind die handgezeichneten Sprites, die wundervoll animiert sind. Sucht einfach mal nach Clover GIFs aus. Nein, nein, nein. Es ist unglaublich, wie detailreich und butterweich diese Sprites animiert sind. Es ist ein wahres Fest für die Augen. Das einzige Problem in Anführungszeichen ist, dass es halt relativ grob pixelig ist, der Tatsache geschuldet, dass es halt auf dem DS erschien. Und da bin ich sehr gespannt, beziehungsweise wie sie die Sprites animieren werden, wenn das dann auf die PS Vita und die PS4 kommt. Der Twitter-Account von Access Games, die der Publisher in den USA sind, hat schon gezeigt, dass die Sprites komplett neu gezeichnet wurden, also auch entsprechend diesmal Anime-Qualität erreichen und entsprechend nicht so pixelig rüberkommen. Aber da stellt sich mir halt immer noch die Frage, wie ist das animiert? Ich will die DS-Version deswegen nicht loswerden, weil allein für die optischen Schauwerte ist das Spiel definitiv wert, es in seiner Sammlung zu haben. Ich kann die Reihe, auch wenn sie mir persönlich nicht gefallen hat, definitiv empfehlen. Vor allem für Leute, die gerne rätseln. Die Rätsel sind durch die Reihe, durch echte Kopfnüsse. Und auch wenn ich den zweiten Teil vor allem am wenigsten mochte, der hatte einige der besten Rätsel, die ich lange in einem Videospiel gespielt habe. Und auch wenn ich der Adventure und Rätsel-Noob bin, so habe ich doch fast alles selbst mir erarbeiten können. Und dieses Erfolgserlebnis ist definitiv einer der Punkte, weshalb die Reihe entsprechend auch so beliebt ist. Wir erreichen nun den nächsten Themenblock. zu zwei Spielen, die leider ausgerechnet im Soundtrack-Bereich leider sehr, ja, sehr, sehr enttäuschend waren. Das sind zwei Titel, die so vieles richtig machen und ausgerechnet auf der musikalischen Ebene eher Standardkost bieten. Als erstes hören wir in Ratchet & Clank rein, die Neuinterpretation des PlayStation 2 Originals für die PlayStation 4, gekoppelt natürlich zu dem Film, der wohl nicht so gut sein soll. Ich habe trotzdem Interesse, den noch anzuschauen. Und woran erkennt man, dass der Soundtrack nicht wirklich nennenswert ist, indem das beste Stück das Pausenmusikstück ist? Das ist kein Witz. Das ist mir aufgefallen relativ früh im Spiel, wenn man mal kurz weg musste und das Spiel pausiert hat, wie funky dieses Pausenmenü-Musikstück ist. Und es ist leider Gottes das Stück, das einzige Stück, was hängen geblieben ist, was wirklich schade ist. Wir haben es ja schon oft genug gesagt, und wer Videos gesehen hat, kann das bezeugen. Es hat diesen unglaublichen CG-Film-Look. Es hat eine sehr, sehr schöne Story, gestrickt um zwei Charaktere, die zugegebenermaßen im Vergleich zum Original ein bisschen Persönlichkeit verloren haben, aber trotzdem noch super sympathisch rüberkommen im Spiel. Das Gameplay ist fantastisch. Ich hab das Spiel so gefeiert, rein vom Gameplay her, dass ich es direkt ein zweites Mal durchgespielt habe. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das normalerweise nicht mache. Es ist wirklich so ein tolles Spiel. Und dann ist ausgerechnet die Musik, ja, leider nicht nennenswert. Trotzdem wollte ich die nächsten zwei Titel erwähnt haben. Und wie gesagt, zum Glück gibt es ja das Pausenmenü-Stück, welches äußerst hörenswert ist. We'll be right back. Die Senran Kagura-Reihe ist neben Danganronpa aktuell meine Lieblingsfranchise, die mit der Ausnahme des einen Spin-Offs, das heute unerwähnt bleiben soll, durch die Bank durch einfach Spaß pur ist. Und selbst das Spin-Off ist vermutlich ziemlich gut, wenn man Rhythmusspiele beherrscht. Ich stelle immer wieder fest, ich habe scheinbar keinen Rhythmus und erst recht kein Timing. Finger überkreuzen, um Tasten im richtigen Moment zu drücken, ist auch nicht meins. Und das, obwohl ich mit Quicktime-Events ansonsten kein Problem habe. Aber sobald es darum geht, mehrere Stücke bzw. mehrere Tasten hintereinander zu drücken in einem bestimmten vorgegebenen Rhythmus, versage ich komplett. Es ist ein Trauerspiel. Aber ja, Senran Kagura Estival Versus ist dieses Jahr auch im Westen erschienen. Ich habe letztes Jahr überlegt, ob ich es in meine Topliste nehmen soll, weil ich da den Japan-Import gespielt hatte. Aber weil zu dem Zeitpunkt bereits klar war, dass der Titel auch zu uns kommt, in übersetzter Form, habe ich es gelassen. Die Übersetzung hat nicht enttäuscht. Wir haben fast allen DLC bekommen, mit Ausnahme des Ikitosen-DLCs, wobei das an der Lizenz liegt. Und es ist einfach nur Spaß pur. Wer Senran Kagura nicht kennt, das ist eine Reihe, wo man in bester Dynasty Warriors Manier durch eher lineare Level sich kämpft, aber halt auch diese Massen bezwingt. Der Unterschied zu den ganzen Warriors Titeln ist das Tempo und der Spielfluss. Es ist so unglaublich flott und spaßig, die Kombos aneinander zu reihen, dann, wenn man einen Gegner weggeschleudert hat, ihm hinterher zu fliegen als Ninja-Schulmädchen und dann die Gegner in der Luft weiter zu bearbeiten. Crowd Control, die Art und Weise, wie man Kombos aneinander reihen kann und eben wirklich dadurch, dass man zu den Gegnern wieder hinspringen kann, die Kombos noch verlängern kann. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Reihe es jemals zu uns schafft, aber Marvel ist aktuell mein Lieblingspublisher, die einfach mal die Eier haben, um einen kleinen hinzugeben, in welche Richtung Senran Kagura stilistisch geht, solche Titel zu uns zu bringen. Also in der PS2-Ära wäre das nicht passiert, das kann ich euch versichern. Weshalb ich das Stück gewählt habe, natürlich neben dem Release dieses Jahr, ist, weil ich auch angefangen habe, diese Reihe nochmal komplett nachzuspielen, weil jetzt halt nach und nach alle Titel auf Englisch erschienen sind und ich mir gesagt habe, okay, ich habe die Titel damals auf Japanisch gespielt gehabt, die beiden Wiederspiele und jetzt, wo auch die 3DS-Teile bei uns sind und wir aktuell sind in der Reihe, was die Releases angeht, wollte ich die Story, auch wenn sie relativ belanglos ist im Gesamtbild, einfach nochmal nacherleben, um sie zu verstehen und nicht nur das Gameplay einzusaugen. Und jedes Mal fällt mir da dann auch wieder auf, dass die Musik leider Gottes zu generisch ist. Das Stück Passionate Beach haben wir gerade gehört. Das ist so das Aushängeschild. Das hört man direkt im ersten Areal, wo man sich durchkämpfen kann. Und das hat die richtige Stimmung, die, glaube ich, auch das Spiel vermittelt. Dynasty Warriors, das klingt jetzt so rein vom Spielprinzip recht ernst. Ninjas, klar düstere Assassine. Aber wenn man Senran Kagura einmal in Bilderform oder halt Videospiel-Trailer gesehen hat, weiß man, dass sich diese Reihe nicht sehr ernst nimmt. Und ich glaube, diese Verspieltheit könnte man dem Stück gut nachempfinden. Wir sind im Handheld-Block angekommen. Denn das nächste Stück, was wir zu hören bekommen, stammt aus Uncharted Golden Abyss für die PlayStation Vita. Und ich habe das Anfang des Jahres endlich mal durchgespielt gehabt, wo ich das bereits zum Launch des Geräts bereits mein eigen nannte. Aber genau wie mit dem dritten Teil immer nur bis zur Hälfte gespielt habe und dann das Interesse verflog. Aber da der vierte Teil vor der Tür stand und ich wirklich großes Interesse an dem Titel hatte, nach der PSX-Präsentation vor allem, wollte ich zumindest von mir behaupten können, einen Uncharted-Teil durchgespielt zu haben. Und da kam mir Golden Abyss genau richtig. Das Stück Trouble in the Rubble habe ich gewählt, weil es sehr, sehr viele Danny Elfman-Anleihen hat. Ihr hört das ja gleich selbst, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da diese Anleihen im Ohr und komischerweise muss ich da direkt an Danny Elfman und seine sehr markante Musik denken. Wie der Titel schon sagt, ist das eines der Kampf-Themes und auch wenn Golden Abyss insgesamt ein bisschen variantenarm ist, was die Schauplätze angeht, so ist es insgesamt doch ein sehr, sehr stimmiges Paket. Dadurch, dass es nicht so lang ist, ich glaube, das kann man auch in etwa 8 bis 10 Stunden durchspielen, was ein bisschen weniger ist als dann die großen Heimversionen, hat es mich dann diesmal auch ein bisschen besser bei der Stange gehalten, wo ich ein Ziel vor Augen hatte, nämlich das Spiel durchzuspielen, bevor Uncharted 4 rauskommt. Und tatsächlich hat es mir so gut gefallen, dass ich das echt nochmal ein zweites Mal durchspielen möchte. Muss allerdings nicht in nächster Zeit passieren. Viel Spaß mit dem Stück.
We'll be right back.
Das war The Poem for Everyone's Souls aus der Persona-Reihe. Und ich habe das Stück gewählt, weil ich dieses Jahr Persona 3 Portable nochmal gezockt habe, um mich auf Persona 5 Anfang nächsten Jahres vorzubereiten. Bin sehr heiß auf den Titel und bin froh, dass Deep Silver den Titel auch zu uns bringt und sich endlich mal darum kümmert, dass Atlus und Sega-Titel zu uns kommen. Danke nochmal an euch, alle, die bei Deep Silver arbeiten und sich wirklich die Mühe drum machen, genau wie Marvel es halt, solche Nischentitel zu uns zu bringen. Also Nische in Anführungszeichen. Persona 3 Portable habe ich gut ein, zwei Wochen angefangen, bevor Persona 4 Golden damals erschienen ist. Und das hat sich sehr schnell zu meinem Lieblings-Persona-Teil gemausert, nachdem ich dann auch 4 entsprechend 1 und beide 2er nachgeholt hatte. Und entsprechend war die Lust groß, dieses Spiel dann nochmal durchzuspielen, um diese Persona-Atmosphäre nochmal einzusaugen. Das Stück, was ihr gehört habt, hört man im Velvet Room. Ich will nicht zu weit ausfächern, was es mit diesem Room auf sich hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, als Protagonist kann man Persona beschwören, die praktisch einen selbst reflektieren. Und ja, in diesem Raum kann man die praktisch verwalten. In den ersten beiden Spielen ist das sogar noch ein bisschen mehr. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann im Film war auswirken wird. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr unterhaltsames JRPG, auch wenn ich diesmal gemerkt habe, wie wenig mir es liegt, mittlerweile in JRPGs grinden zu müssen. Ich habe es auf sehr einfach gespielt, weil ich einfach nochmal der Story folgen wollte. Und selbst da musste ich doch hin und wieder mal eine ein- bis zweistündige Level-Up-Session hinter mich bringen, einfach um gegen den nächsten Boss eine vernünftige Chance zu haben. Und ja, wir sind mittendrin im JRPG-Blog. Das ist der Übergang zu dem Genre, mit dem ich dieses Jahr am meisten Zeit verbracht habe. Und ja, Persona 3 Portable hat da den Einstieg für mich gemacht. Die nächste Reihe, die dieses Jahr sehr viel Zeit verschlungen hat, war Kingdom Hearts. Ich bin großer Kingdom Hearts Fan, wobei das auch nur zum Teil gestimmt hat bis zu diesem Jahr, weil ich bisher immer nur Teil 1 und Teil 2 auf der PlayStation 2 damals gezockt hatte und die in sehr guter, wohliger Erinnerung hatte. Als die HD-Remixes veröffentlicht wurden, habe ich mit Teil 1 nochmal angefangen, durchgespielt, geliebt und dann fallen lassen, weil ich mit dem Nachfolger, der dann das Kampfsystem komplett auf den Kopf gestellt hat, nicht wirklich entgegengefiebert hatte. Aber als dann angekündigt wurde, dass Kingdom Hearts 2.8 fragt nicht, weshalb die Nummerierung so bescheuert ist, für Ende diesen Jahres angekündigt wurde, mittlerweile ist es auf Anfang nächsten Jahres verschoben worden, habe ich mir gesagt, okay, ich habe riesig Bock auf 2.8 und Teil 3, wann auch immer der rauskommt, jetzt wo die Zeichen gut stehen, die Sterne richtig positioniert sind und immer mehr Gameplay-Screenshots und auch Videos von Teil 3 gezeigt werden. Ich muss endlich mal in der Reihe aufholen und die HD-Collections, die ich bereits mein eigen nenne, endlich mal von vorne bis hinten durchzocken. Und ich habe alles gezockt und angeschaut. Chain of Memories, 358 over 2 days, den 3-Stunden Film hier gegeben, Kingdom Hearts 2 und Birth by Sleep gezockt und mich dann an Recoded fast aufgehängt, weil das so unglaublich langweilig war. Aber ich kann nun mit gutem Gewissen sagen, ich bin auf dem aktuellen Stand. Ich habe mir die Trailer zu 2.8 und Kingdom Hearts 3 nochmal angeschaut und auf einmal macht alles Sinn. Es ist so verrückt. Aber war, wenn ihr die Trailer geschaut habt und nicht versteht, genau daran liegt's, weil man wirklich das komplette Vorwissen mitbringen muss. Das Stück, das ich gewählt habe, um Kingdom Hearts zu repräsentieren in dieser Rückschau auf 2016, ist Sora. Sora ist der Hauptcharakter und sein Theme aus Kingdom Hearts 2. Ich hatte in der letzten oder vorletzten Jukebox schon mal gesagt, dass die Remix, also die HD-Remixes der Hauptteile, sprich 1 und 2, die Musik auch nochmal überarbeitet hatten, diesmal komplett orchestralisiert wurden. Und ihr müsst euch vorstellen, in Kingdom Hearts 2 spielt man die ersten 3 bis 4 Stunden einen komplett anderen Charakter. Und da ich Chain of Memories damals nicht gespielt hatte, was auf dem Game Boy erschien, wusste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Wer ist das? Weshalb spiele ich den? Wo zur Hölle ist Sora? Und nach diesem Prolog, der viel zu lange geht, ein viel zu lang gestrecktes Tutorial ist, passiert etwas und Sora taucht wieder auf. Ihr müsst euch vorstellen, man hat sich durch diese 3 Stunden gequält. Am Anfang ist es noch spaßig, aber mittendrin muss man auf einmal für Geld grinden. Andauernd wird das Spiel unterbrochen für Cutscenes. Dialoge werden geführt, die man doppelt und dreifach hört, um halt diese Welt zu etablieren für Newcomer. Und endlich ist es soweit. Und dann während Sora auftaucht, spielt dann sein Theme und das ist so unglaublich aufbauend. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, wenn dieses Stück, was ihr gleich zu hören bekommt, das erste Mal spielt in Kingdom Hearts 2, hat man 3 bis 4 Stunden mit einem für den Spieler erstmal Unbekannten verbracht. Und endlich ist es Zeit für das Hauptgericht. Endlich ist es Zeit, wieder mit dem richtigen Hauptcharakter der Serie zu spielen. Und die Musik ist so triumphal und positiv, dass ich das Stück mir einfach auf meinen Player ziehen musste und unterwegs immer wieder höre, wenn ich einfach mal gute Laune Musik brauche. Ich merke gerade, dass das Finale dieser Folge komplett von Square Enix gezeichnet ist. Das Stück, was wir gerade gehört haben, stammt aus I Am Setsuna, dem Chrono Trigger-artigen JRPG, das als Download veröffentlicht wurde für die PlayStation 4 und sehr, sehr nostalgische Gefühle bei mir erweckt hat, weil es wirklich sehr traditionell ist von der Art und Weise, wie es funktioniert. Wer Chrono Trigger gespielt hat, wird sich hier sofort wiederfinden und praktisch alle Mechaniken, die man dort lieben gelernt hat, neu entdecken können und komplett ausreizen können. Es ist wirklich ein sehr, sehr liebevoll gestaltetes JRPG. Vielleicht ein bisschen simpel von den Figuren her, vielleicht ein bisschen unnötig verstrickt von der Geschichte her, was da passiert, vor allem im letzten Drittel. Aber genau so soll es sein. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein SNES-JRPG in modernem Gewand. Es hat eine Top-Down-Draufsicht. Die Figuren sind sehr, sehr überzeichnet, große Köpfe und dann praktisch ein umgekehrtes Dreieck als Körper, wo die Beine dann nur noch kleine Spitzen sind, um halt diesen tiefen Effekt zu erzeugen. Die Hintergründe sind teilweise handgezeichnet, was wirklich eine tolle Stimmung erzeugt, und die ganze Welt ist verschneit, was auch einen Story-Aspekt darlegt. Und diese weiße, wundervolle Schneelandschaft, gerade jetzt zur winterlichen Jahreszeit, wo bei uns leider zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, noch kein Schnee gefallen ist, auch ein bisschen so die Freude auf die Jahreszeit mit sich bringt, weil mir würde die Kälte zumindest einen Tag lang nichts ausmachen, wenn es denn zumindest geschneit hätte. Eine Besonderheit von I Am Setsuna ist, dass der komplette Soundtrack auf dem Piano gespielt wurde. Ihr habt es gerade gehört. Das war das Battle-Theme. Es nennt sich No Turning Back. Und wie jedes andere Stück des Soundtracks ist das komplett auf dem Piano gespielt. Was dieses Retro-Gefühl nochmal wiedergibt. Da hatte man ja designierte Soundchips, die dann alle so einen gewissen Klang mit sich brachten, der sehr signifikant für das jeweilige Gerät war. Und dadurch, dass man das mit einem Instrument komplett eingespielt hat, den Soundtrack, hat man damit eine künstliche Limitation geschaffen. Und ich war sehr erstaunt, wie toll man ein Kampftheme, sag ich mal, mit nur einem Instrument, einem sehr, sehr hell klingenden Instrument, möchte ich mal sagen, rüberbringen kann. Und ja, mir hat das wirklich, wirklich sehr gefallen, was man da rausgemacht hat. Ich bin insgesamt, ich würde es insgesamt vielleicht nicht Newcomern empfehlen, weil es dazu zu schwer ist, aber jeder, der JRPG-affin ist und vor allem an die SNES-Ära und PlayStation 1-Ära sich gerne zurückerinnert, was dieses Genre angeht, der macht mit I Am Setsuna definitiv nichts verkehrt. Abschließen möchte ich diese Folge mit einem Stück meines persönlichen Spiel des Jahres. Es ist erst Ende November erschienen, aber es hat binnen der 73 Stunden, die ich gebraucht habe, um die Hauptstory abzuschließen, mein Herz erobert. Es handelt sich dabei natürlich um Final Fantasy 15. Und ich möchte dazu noch nicht zu viel verraten. Wir werden Anfang Januar einen Podcast dazu aufnehmen. Das Stück, was ich gewählt habe, ist das Main Theme der Final Fantasy Reihe. Und ihr müsst euch vorstellen, das hat man als Spieler der Solo-Spiele dieser Franchise seit Teil 12 nicht mehr gehört. Wenn wir jetzt von der Hauptreihe ausgehen, ich weiß nicht, ob es in Final Fantasy 13 2 und Lightning Returns drin ist. Habe ich bis heute nicht gespielt, muss ich irgendwann noch nachholen. Aber Final Fantasy 12 könnte man sagen, ist auch nur zwei Spiele her, beziehungsweise drei. Aber das kam damals auf der PlayStation 2 raus und das ist schon ein bisschen her. Final Fantasy 15 hat mir zweimal die Tränen in die Augen gedrückt und nicht, weil es traurig war. Das stimmt auch nicht ganz, aber wie gesagt, wartet da den Podcast ab. Sondern weil einfach die Nostalgie perfekt getroffen wurde. Das Spiel mag seine Probleme haben, vor allem was die Geschichte und die Tiefe der Nebenfiguren angeht, was wirklich schade ist für ein RPG. Aber wenn das Spiel mal den Nagel auf den Kopf trifft, dann richtig. Das erste Mal kamen mir die Tränen in die Augen, als man die Chocobos freigeschaltet hat und man einen Chocobo übers Feld reitet und die wohl klassischste Version des Themes läuft. Kein cooler Remix oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur das Chocobo-Theme. Ohne große Fanfaren, sondern so wie man es sich damals vorgestellt hat, es klinge, obwohl es nur ein 8 oder 16-Bit-Sound war, halt nur mit richtigen Instrumenten. Und das zweite Mal war, als die Credits liefen und dann das Main-Theme spielt, was man ewig nicht mehr gehört hat. Final Fantasy 15 macht eines richtig, finde ich, als Final Fantasy, nämlich, dass es versteht, was Final Fantasy ausmacht. Das ist ja eine Reihe, die sich mit jedem Teil neu erfindet, aber gewisse Elemente sich überschneiden. Und die Elemente, die sich in Final Fantasy 15 überschneiden, es waren genau die richtigen für die Fans und ich glaube auch, welche die Newcomer, die mit 15 einsteigen, lieben lernen können, weil sie wirklich liebevoll und mit Liebe auch zum Detail umgesetzt wurden. Die Version vom Main Theme, die wir jetzt zum Abschluss hören, ist so brillant in das Ende verwoben. Jetzt daran zu denken, ich fange gleich wieder an zu weinen. Es ist so schön gemacht. Ja, mehr will ich dazu jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, Anfang Januar kommt der Podcast dazu, aber alle, die überlegen, vielleicht mal in das Spiel reinzuschauen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket, was wie gesagt seine Schwächen hat. Aber ich saß 73 Stunden dran und mich hat's komplett eingesogen. Bevor wir jetzt mit dem Stück abschließen, wünsche ich euch natürlich allen ein frohes Fest. Und falls wir uns bis Silvester nicht mehr hören sollten, bis Neujahr, wünsche ich euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin der Maurice. Macht's gut.